Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Daniel Falscher ist bei uns zu Gast, der Co-Gründer und CEO von Das Lab. Und wir sprechen über den Bereich der medizinischen Diagnostik. Dort gab es eine Finanzierungsrunde, eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 6,2 Millionen Euro, angeführt von Speed Invest. Geht auch sofort los, aber noch kurz der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr spreche ich mit Max Sieghold. Er ist der Co-Gründer und CFO von Sleepis. Und da sprechen wir über gesunden Schlaf. Also wir sprechen über Schlafstörungen und wir sprechen über eine ja wirklich tolle Alternative zu den Schlaflaboren, die man so kennt, wo man mit, ja, ich glaube, 30 Kabeln verkabelt wird, eine Nacht verbringen muss und sich dabei einfach überhaupt nicht wohlfühlen kann. Da hat Sleepis einen ganz, ganz neuen Ansatz gefunden, radarbasiert, ohne Kabel und hat dafür gerade 6,2 Millionen Schweizer Franken eingesammelt. Auch ein tolles Gespräch. Vor allem hat Max noch ein paar Schlaftipps mitgebracht. Von daher hört euch das einfach mal an. Das ist unser Gespräch um 16 Uhr. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie gesagt, Daniel Falscher, der Co-Gründer und CEO von Das Lab.
Werbung. Diese Folge wird präsentiert von
Moss, der Plattform für Unternehmensausgaben. Neues Jahr, neuer Jahresabschluss und wieder beginnt die Suche nach fehlenden Belegen. Geht es euch auch so? Mit Moss macht ihr es in diesem Jahr von Anfang an richtig. Alle Mitarbeiter bezahlen notwendige Ausgaben mit Firmenkreditkarten von Moss und laden Belege einfach per Foto oder E-Mail hoch. Schon ist alles im System. Probiert es aus und nutzt Moss mit dem Gutscheincode INSIDER 2 Monate kostenlos. Mehr Infos auf getmoss.com/insider.
Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview.
Jetzt zu Gast
Daniel Falscher, Co-Founder und CEO von Das Lab.
Cool, ja, dann freue ich mich sehr. Daniel Falscher ist hier, Co-Founder und CEO von Das Lab. Hallo Daniel.
Hallo, grüße dich.
Ich freue mich sehr, dass du da bist und erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurer Finanzierungsrunde. Klingt toll.
Ja, danke schön.
Seed-Runde 6,2 Millionen Euro, das klingt so, als hättet ihr einen ganz guten Lauf.
Ja, ich glaube, wir haben einfach seit September 2020, glaube ich, einfach stark daran gearbeitet, dass wir ein cooles Produkt auf die Beine stellen, was wirklich ein Problem löst und am Ende des Tages in einem Markt, der glaube ich, einen Bedarf dafür hat, dann kommt es zusammen. Ja, wenn man ein Need hat und ein Produkt hat, dann kommt sowas dann am Schluss dabei raus.
Und wir sprechen über den Markt der medizinischen Diagnostik. Das musst du mir jetzt mal erklären, weil das ist tatsächlich ein Markt, mit dem kenne ich mich persönlich jetzt gar nicht aus. Wie habt ihr euch den oder warum habt ihr euch den ausgesucht und wie genau würdest du den umreißen?
Na ja, gut, medizinische Diagnostik, das wirst du als Patient wahrscheinlich schon viel damit Kontakt gehabt haben. Ne? Geh zum Hausarzt, du wirst getestet und vielleicht eine Zahl, die vielleicht für alle ganz spannend ist, 70% von medizinischen Entscheidungen basiert auf medizinischer Diagnostik. Also 70% ist eine große Zahl. Das heißt, der Markt ist groß, die Relevanz ist sehr groß für Behandlungen, für Diagnosen, Behandlungen. Und ich sag mal, das ist erstmal grundsätzlich, wie wir auf den Markt gekommen sind. Der ist sehr groß und das kombiniert mit einer hohen Fragmentierung in dem Markt. Also das heißt, du merkst, der Markt ist nicht einfach zugänglich für dich als, sag ich mal, als Jan, wo du sagst, ich möchte einen Test machen irgendwo. Ne, erinnere dich einfach mal an Corona, war am Anfang nicht einfach, ist immer noch nicht so ganz einfach, ne, aber wird immer schwieriger, wenn du sagst, hey, ich möchte einen Test machen, um für sag ich mal, eine gewisse Prävention, Vorsorge oder Ähnliches. Und wenn du das jetzt mal kombinierst mit digitalen Anbietern, also sag ich mal Telemedizinanbieter, Symptom Checker und Ähnliches, die haben für sich erkannt, das ist ein Riesenthema, Diagnostik spielt eine große Rolle. Die wollen es gerne integrieren und da der Markt fragmentiert ist, kann man nicht einfach auf den Zug greifen und genau die Lücke, die schließen wir mit einer sehr einfachen Plug-and-Play-Lösung, um Anbieter und Nachfrager zu verbinden.
Ja, jetzt bin ich ganz überrascht, weil ich hätte fast gedacht, ihr seid ein B2B-Anbieter. Jetzt höre ich aber gerade raus, ihr seid eigentlich ein B2C-Anbieter, ja?
Nee, wir sind B2B. Also wir sind ein klassischer B2B. Also wir arbeiten, sag ich mal, wenn du sozusagen das die Plattform dir von zwei Seiten vorstellst, dann arbeiten wir vorne für Anbieter. Also ich sage jetzt mal für Anbieter von medizinischen Leistungen. Ne? Das sind für uns Telemedizinanbieter, das sind Digital Therapeutics, das sind Home Monitoring und Ähnliches. Und wir verknüpfen das mit Laboren, mit, sag ich mal, Probennehmern, Sample-Takern, Logistikern und Ähnlichem. Ganz klarer B2B-Fokus, kein B2C.
Und euer Geschäftsmodell, wie sieht das dabei aus?
Genau, unser Geschäftsmodell ist im Wesentlichen, dass wir natürlich, sag ich mal, den Nachfragern erstmal Zugang zu einem Markt bekommen oder zu dieser Testinfrastruktur geben. Das heißt, wir sind Infrastrukturanbieter und das heißt, da gibt es eine gewisse Access-Fee dafür, ne, um Zutritt zu dieser Infrastruktur zu bekommen. Und das Gleiche kannst du dir vorstellen für die Anbieter von medizinischen Tests, also für Labore, Diagnostikanbieter und Ähnlichem, dass die eben uns auch eine gewisse Fee bezahlen, dass sie sagen, okay, ich kann mit diesen Nachfragern vorne zusammenarbeiten. So kannst du es dir, sag ich mal, relativ einfach vorstellen.
Und jetzt der Grund, warum ihr da reingegangen seid, du hast vorhin gesagt, großer Markt, sehr fragmentiert, das sind ja erstmal gute Rahmenbedingungen, ja. Aber kann man in diesem Markt auch richtig Geld verdienen? Also ist das so, und vor allem vielleicht kannst du auch mal was über den Wettbewerb sagen.
Ja, also der Markt ist natürlich erstmal riesig. Weltweit ist der Markt für Diagnostik weltweit, ne, 240 Milliarden pro Jahr. Er ist ein Riesenmarkt. Wenn du dir allein mal den Markt nimmst weltweit, sag ich mal, was jetzt in diesem Direct-to-Consumer-Geschäft, also B2C jetzt mal, ne, ist ein Markt, der schon mal allein 2 Milliarden, massiv wachsend. Nur, dass man ein paar Zahlen hast. In dem, sag ich mal, wenn du dir Wettbewerb anguckst, und wir sind klar fokussiert auf Europa, ne, dann gibt es, sag ich mal, in diesem Interoperabilitätsplattform B2B sehen wir in Europa aktuell niemanden, ne, der das tut. Das ist, sag ich mal, entstanden. Wir merken einfach sozusagen, für uns war natürlich auch Corona mit ein Treiber, wobei man sagen muss, es war ein Treiber, es war ein erster Use Case, es war nicht der Grund, wieso wir es gegründet haben. Aber im Moment sehen wir noch nicht Wettbewerb in so einer unabhängigen Vendor-Neutral-Lösung. Deswegen im Moment sind wir da noch relativ frei. Wir sehen in den USA ein paar Sachen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Also wenn man sich dort iX Layer anguckt, Butterfly Lab, da gibt es so ein paar, die sich jetzt in dem Bereich, sag ich mal, etablieren. In dem B2C-Bereich gibt es viele. Haben wir in Deutschland Lycon, Serascreen und Ähnliches. Aber das ist ganz klar nicht unser Modell, weil die haben ein anderes Geschäftsmodell wie wir. Ja.
Und jetzt diese Finanzierungsrunde. Also vielleicht können wir erstmal kurz die beteiligten Investoren durchgehen. Speed Invest habe ich hier öfter schon zu Gast gehabt, den Matthias Ockenfels, der schwärmt ja immer auch von Plattformen und Marktplatzmodellen. Da seid ihr wahrscheinlich genau richtig aufgehoben, ne?
Ja, es war einfach, also wir hatten eine wahnsinnig hohe Nachfrage. Die Runde war stark überzeichnet, aber wir haben uns am Schluss bei Speed Invest wirklich am wohlsten gefühlt, weil die sehr früh mit uns diese Vision auch eines vernetzten, sag ich mal, Gesundheitsmarktes, eines Ökosystems teilen und geteilt haben, auch sehr stark dran glauben an Infrastruktur in Healthcare. Und da haben wir uns bei allen Beteiligten von deren Seite sehr, sehr schnell wohlgefühlt, weil da viel Knowledge auch ist über den Markt.
Und ich habe gesehen, Plug and Play ist bei euch dabei. Wie kam es dazu?
Ja gut, erstmal Plug and Play muss man sagen, sogar wir sitzen bei Plug and Play in München. Also wir haben so vier Hubs. Also wir verfolgen ja so ein Homeoffice First, aber wir haben so Hubs. Und in München, unser Hub ist bei Plug and Play witzigerweise. Und klar kommen dann da Gespräche sehr schnell zustande, was wir tun. Und was für uns spannend ist, Plug and Play hat ja auch mit diesem Creasphere auch, sag ich mal, eine Plattform-Kooperation ja auch mit Roche und Co. Und natürlich war das dann irgendwo sehr schnell, wo man sagt, Mensch, wir machen da was Spannendes und wir finden halt das Netzwerk von Plug and Play nicht nur jetzt in Deutschland, Europa, sondern natürlich auch weltweit potenziell für die Zukunft spannend.
Ja, ich weiß gar nicht, ob man voraussetzen kann, dass jeder Hörer und jede Hörerin Plug and Play kennt. Vielleicht kannst du nochmal ein, zwei Sätze mehr dazu sagen, wie die aufgestellt sind, weil das ist ja schon relativ unique, würde ich sagen, ne?
Ja, ich kenne die jetzt auch nicht in den Ursprüngen, aber sagen wir natürlich, die kommen klassisch aus dem Valley. Ich glaube, die waren eigentlich am Anfang, glaube ich, sogar mal Vermieter, glaube ich, sogar für Space, auch von einer der großen Unicorns, natürlich jetzt in dem Bereich. So, und die haben sich dahin entwickelt, dass sie sagen, sie beteiligen sich strategisch mit spannenden Startups und gehen aber auch dort Kooperationen mit der Corporate-Seite ein. Also, sage ich mal, zu einem großen Corporate in dem Bereich. Und das ist halt für uns einfach, ist der Bereich mit Roche und Co. in dem Bereich, wo wir sind, einfach spannend.
Und was man ja immer häufiger sieht, sind eben diese Kombinationen aus VCs und dann irgendwie erfahrenen Business Angels. Da habt ihr auch ein paar dazu genommen, die machen auf den ersten Blick total Sinn. Aber vielleicht kannst du auch noch mal kurz euren Auswahlprozess beschreiben.
Naja gut, für uns war insgesamt, in der gesamten Runde war für uns sehr wichtig, wo wir ein smartes Geld, sagt wahrscheinlich zwar jeder, ne? Aber wir wollten einfach Leute, die Healthcare verstehen, weil Healthcare ist einfach ein Markt, der vielleicht auch von der Zeit, die du brauchst, bis du wirklich erfolgreich bist, ein bisschen länger ist, ne? Wo du auch, sag ich mal, wir glauben stark an Partnerschaften. Das heißt, der Auswahlprozess war sowohl bei VCs, aber auch bei den Angels war einfach, wer hat wirklich Kenntnisse über den Markt, wer hat ein Netzwerk, und wer kann uns helfen, in dieser Anfangsphase unsere Value Proposition richtig zu entwickeln, zu positionieren, Intros zu machen? Und so kam am Schluss eine gute Mischung aus, glaube ich, aus diesen Angels und aus diesen VCs zustande. Und da sind ja ein paar nicht ganz unbekannte Namen dabei, ne?
Ja, vielleicht kannst du ein paar nennen ruhig, ja?
Klar, also Björn von Siemens, ne, Gründer von CareSyntex, war sicher der Ursprungsinvestor. Ja, die Idee wurde auch von mir und von ihm geboren. aber jetzt auch die Gründer von Ada Health, guckt ihr mit Neo an, die machen spannende Sachen, OnCare, MyOnCare in München und es gibt ein paar weitere, die wir nicht nennen dürfen, aber ich kann sagen, da gibt es noch ein paar weitere Angels, die mitunter auch schon sehr coole Exits gemacht haben in dem Bereich Digital Health, die jetzt bei uns mit dabei sind, aber das sind, glaube ich, so die wir auch nennen können. Ne?
Die ihr nicht nennen dürft, da muss ich nachher mal kurz im Handelsregister
gucken. Genau, wir dürfen ein paar nicht nennen, ja. Genau, richtig.
Sehr und spannend. Ja. Nee, ist gar nicht schlimm, müssen wir auch gar nicht weiter vertiefen. Aber vielleicht sag mal ganz kurz nochmal jetzt die Corona-Zeit. Ne? Wir sehen ja auch im Health-Bereich einen sehr starken Push durch Corona, was das Thema Digitalisierung angeht. Ich frage mich gerade bei den Kunden, die ihr betreut, war das da auch so oder ist das eigentlich komplett losgelöst zu sehen?
Also ich sag mal, es gibt natürlich, also wir haben Kunden jetzt auch wirklich in dem Corona-Testbereich, keine Frage, ja, da sind wir auch, das ist ein starkes Business für uns natürlich, da haben wir sehr schnell auf das Thema wirklich IT und Tech gesetzt.
Aber das ist ja eher temporär wahrscheinlich.
Das ist temporär, ne? Das gibt uns genau so. Und wir merken jetzt schon, dass einfach ein Grundsatz, ich glaube, jetzt nehmen wir so einen Telemedizinanbieter, wenn man sich mal ein paar Ebenen hochgeht, was hat denn die Bevölkerung gemerkt? Erstmal, was ist ein Test? Was ist ein Labor? Und ich kann den ja digital irgendwo buchen und ich kriege auch noch irgendwo ein Zertifikat oder Ähnliches, was ich dann auch bei mir habe. Und das hat natürlich auf Telemedizinanbieter und Co-Seite etwas ausgelöst zu sagen, das ist eigentlich spannend, dass diese Awareness jetzt bei dem Patienten, Konsumenten da ist. Und dann haben die sehr schnell die Frage gestellt, okay, wie kann ich denn das integrieren? Wie kriege ich einen Zugriff auf diese Infrastruktur? Und da haben viele drauf rumgedacht, haben auch ein paar sich schon versucht, auch so, sag ich mal, große früher wie die Babylons in UK. Und viele haben sehr schnell gemerkt, wahnsinnig fragmentiert, kein direktes Geschäft für uns geht, nur wenn es einer wirklich für sich als skalierbare Lösung sieht. Und deswegen freuen die sich natürlich, dass jetzt wir da sind. Also ich glaube, Corona hat eine positive Auswirkung auf was ist ein Test, wieso ist der wichtig und ich kann den ja irgendwie mit digital buchen für den Konsumenten, weil der wird am Schluss entscheiden, will er diese Lösung oder will er sie nicht.
Und dieses ganze Thema E-Rezept, also Apothekenlandschaft, da gibt es jetzt auch viele so Quick-Commerce-Anbieter, die Medikamente nach Hause liefern. Ist das ein Bereich, der euch tangiert oder spielt er in eurem Bereich jetzt gar keine Rolle?
Naja, du kannst es aus Kombination sehen. Ne? Also für was ist ein Test wichtig? Ein Test ist erstmal für Diagnostik wichtig. Ne? Also erstmal, bevor du eine Therapie einleitest, für Diagnostik und später auch für eine Therapiebegleitung. Und wenn du das jetzt zusammen siehst mit Medikamenten, dann kann da, glaube ich, schon sehr spannende, Use Cases rauskommen, wo du sagst, im Rahmen der Diagnostik können wir einfach mit einem Test vielleicht sehr schnell auf eine Therapie kommen, wo dann möglicherweise ein Telemedizinanbieter auch mit Kooperation mit einer Versandapotheke dazu kommt, dass du halt sehr schnell dein Medikament zu dir nach Hause bekommst. Und auch zum Beispiel für chronische Betreuung von solchen Patienten glauben wir schon auch, dass eben diese Tests, die dann sehr einfach integriert werden, wo man, glaube ich, auch Patienten im Schluss, sage ich mal, wirklich digital führen kann in so einer Behandlung. Also das ist schon ein spannendes Feld, ja.
Ja, ich frage mich halt gerade, ob ihr da an einem sehr spannenden Punkt in der Wertschöpfungskette vielleicht hinterher sitzt. Ne? Also ob ihr da, weiß nicht, sogar hinterher möglicherweise für die Auswahl von solchen, also von Medikamenten angefangen, also vielleicht die Brücke zur Pharmaindustrie bis auch hin zur Brücke der Lieferindustrie jetzt gerade, Last-Mile-Delivery und sowas, ob ihr da eine Rolle spielt.
Eine Rolle, weil, also im Grundsatz erstmal, ich glaube an ein Ökosystem. Ne? Also ich glaube jetzt einfach mal, Gesundheit wird ein Ökosystem werden. Da wird es viele Partner geben. Ich glaube, wir können da eine Rolle spielen. Alles, was du beschrieben hast, glaube ich, haben wir auch sicher Anwendungsfälle schon im Kopf für uns. Ne? Und für Pharma natürlich ist es so, guck dir heute mal Präventionsquoten an. Also wenn du zum Beispiel so, sag ich mal, Cancer Screenings, ich sage jetzt mal eine Krebsvorsorge und Co. Es sind einfach durch Corona Vorsorgeraten runtergegangen. Da kommst du schon sehr schnell an die Frage, kannst du sowas mit einem Test lösen? Wie kann ich das von der Experience für den Kunden besser machen? Also ich glaube, ja, da haben wir was mitzureden und wir decken vom Testspektrum ja auch. Wir schicken am Anfang Päckchen nach Hause, wo du dir selber die Probe abnimmst. Kennst du jetzt über Covid, vielleicht auch selber gemacht. Ne? Aber es wird auch vor allem weitergehen, diese Infrastruktur. Wir werden dir zeigen, wo du hingehen kannst, wo du einen Termin buchen kannst, wo du nur deine Probe nimmst. Und es kann aber auch sein, dass die Probe irgendwann zu dir, also wirklich der Test zu dir kommt, wie so ein Mini-Labor zu dir kommt. Da bist du bei diesem Last-Mile-Delivery dann in der Ecke, ne?
Ja, aber dann seid ihr trotzdem dann doch wieder im B2C-Bereich, oder? Jetzt habe ich es nicht ganz verstanden.
Nee, wir sind ein Infrastrukturanbieter.
Aha.
Wir werden immer nur für Partner, die in diesem Bereich schon tätig sind.
Okay.
Wir werden denen also die Möglichkeit. Dritter. Genau, richtig. Wir werden die ermöglichen, das durchzuführen. Also wir werden nicht die eigenen, ich sage jetzt mal, Probenentnahmes, Infrastruktur selber aufbauen. Wir werden nicht ein Gorilla-ähnliches Netzwerk und Co. aufbauen. Das sind wir nicht. Weil so glauben wir auch nicht, dass Healthcare funktioniert. Mhm.
Ja, ja, aber das, also deswegen frage ich nochmal nach eben nach der Differenzierung, weil ja, das könnte ja jetzt sein, ihr habt ja, ja Berührungspunkte in beide Richtungen. Ne?
Ja.
Also sehr, sehr spannend. Vielleicht kannst du nochmal einen Schritt zu, oder einen Satz zum Thema Europa sagen. Du hast gesagt, ihr fokussiert euch auf Europa. Wie unterschiedlich sind denn jetzt die Regularien? Ich vermute ja mal, ihr hängt sehr stark an Regularien auch. Ne? Wie unterschiedlich sind die Regularien in den einzelnen Ländern? Könnt ihr da einfach expandieren oder ist es Land für Land?
Also im Grundsatz ist es ja, ich sage jetzt mal, nicht vereinheitlicht, ne? Aber es ist schon, Europa hat schon eine grundsätzlich ganz gute Basis, auf der man, wo man, sage ich mal, so 80-90% gleich ist. Man muss sich aber jedes Land angucken. Das ist, glaube ich, auch die Herausforderung von Europa und von Healthcare im Speziellen nochmal. Das ist ein regulierter Markt. Das akzeptieren wir auch. Da kommen wir auch vom Gründerteam, sage ich mal, 2 von 3 Gründern kommen aus diesem Bereich, wo wir aus einem regulierten Markt kommen, wo wir auch schon Medical Devices, Digital Medical Devices vorher gemacht haben. Das kennen wir also ganz gut. Das hat eine Komplexität, aber du musst eigentlich auch sagen, so eine Komplexität der Regulierung kann man eigentlich auch immer positiv nutzen. Das ist nicht sehr schnell replizierbar. Ne? Also das heißt...
Ist also auch quasi eine Möglichkeit der Verteidigung.
Genau, ist eine Möglichkeit, richtig, genau.
Nee, sehr spannend. Dann vielleicht nochmal einmal kurz der Schritt nach vorne. Was würdest du sagen, so in 1-2 Jahren? Also wie sieht eure Roadmap jetzt aus? Und wenn wir Ende des Jahres wieder sprechen würden, wo steht ihr dann?
Genau, also wir ganz klarer Fokus ist auf 2 Länder in Europa im Moment. Das ist Deutschland und Spanien. Dort werden wir massiv uns entwickeln. Wir werden Ende des Jahres, werden wir Größenordnung 15 bis 20 Tests ermöglichen, die du zu Hause machen kannst, ne, wo wir nach Hause schicken, white-labeled für eben die, sag ich mal, die Nachfrager vorne, die Partner. Wir werden aber auch eine Infrastruktur aufgebaut haben, entweder in einem Land oder vielleicht auch in beiden. Da muss man, da laufen gerade einfach die Diskussion mit möglichen Partnern, wo du professionell dir eine Probe nimmst, das heißt, wo jemand zum Beispiel dir die Vene punktiert und du einfach venöses Blut gibst, das geht zu Hause nicht selber. Und das wird Ende des Jahres stehen. Und dann ganz klar unsere Plattform, Interoperabilitätsplattform, sehr einfach integrierbar. Also dieser Kern, das ist das, was wir weiterentwickeln.
Und dann frage ich hier jeden, ob er oder sie Mitarbeiter suchen. Wahrscheinlich ihr auch, ne?
Ja, klar.
Ja. Du hast gesagt, 4 Standorte habt ihr. Wo sucht ihr Mitarbeiter?
Na gut, bei uns ist im Grundsatz immer Homeoffice first. Werden wir auch ganz klar beibehalten. Haben wir tolle Mitarbeiter gefunden, die das auch schätzen. Wir haben so Hubs, aber da würde ich mich gar nicht dran gebunden halten. Also für uns ist Deutschland, Spanien, ist für uns sicher interessant, aber muss nicht sein, ja. Also das macht es ein bisschen einfacher. Wir suchen aktuell, sag ich mal, 4 Rollen. Also wir suchen aktuell zum Beispiel einen Head of People and Culture. Wir suchen einen Customer Success Lead. Und wir suchen aber auch Product Manager. Das finden wir aber auch bei uns auch auf der Homepage. Aber wir haben auch schon ein relativ großes Team. Also wir sind schon, wenn man alles reinrechnet, 40 Leute. Also wir sind nicht mehr klein für eine Seed-Stage-Company, ja. Das heißt, wir suchen gerade noch selektiv, aber wir haben schon, sag ich mal, relativ gut aufgebaut, weil wir einfach gemerkt haben, das Fundraising läuft gut. Wir werden zum Closing kommen in der Größenordnung, wie wir es wollen. Und wir haben uns dann einfach gesagt, wir sind der Erste in Europa in diesem Markt aktuell. Wir wollen den Vorsprung halten, also hiren wir auch mit einem gewissen Risiko. Hat sich jetzt ausgezahlt, ja.
Cool, ja, hört man auch nicht oft, aber finde ich einen totalen plausiblen Punkt, ne? Vor allem, wenn ihr guten Rückenwind hattet jetzt durch die Investorengespräche.
Genau.
Ne?
Genau. Ja, und wir haben eigentlich auch ein Business, ja. Weißt du, wir haben ein Business, wir machen Umsatz, wir machen Cashflow, wir machen auch Marge operativ. Also das heißt, wir verdienen auch Geld und das haben wir schlicht und ergreifend in Leute investiert.
Wie schnell ging das los bei euch mit dem Geldverdienen? Weil, also das habe ich mir schon gedacht, jetzt extrem auch durch Corona schnell. Wahrscheinlich. Bitte?
Also Tag 1.
Tag 1, ach wow.
Also ja. wir haben angefangen am 7. September 2020. Wir haben innerhalb von 6 Wochen den Prototyp stehen gehabt und wir haben dann, so kann man auch, wenn wir uns ein bisschen Google in den Medien finden, wir haben dann die TUI gewonnen und wir haben zwar Weihnachten 2020 unter dem Weihnachtsbaum verbracht, aber wir haben sehr schnell große Kunden gewonnen, wir haben sehr schnell wirklich Geld verdient, sehr schnell Cashflow generiert, das war schon toll.
Ach, mega cool.
War ein tolles Erlebnis, ja, genau.
Toll. Ja, du, dann wünsche ich dir, dass die Reise so weitergeht. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
Nö, alles gut zusammengefasst.
Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SaaS-Tools.
Daniel, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Wie immer zum Schluss unsere Kooperation mit Sestrify. Wir bitten jeden unserer Gäste nochmal ihr Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, das wichtig oder vielleicht auch ein Geheimtipp ist. Ja, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
Ja, danke, Jan. Also für uns ganz viele natürlich, ne? Aber für uns, sag ich mal, das, was ich auch sehr spannend finde, jetzt auch um die Firma, sag ich, zu managen in so einem hybriden virtuellen Setting, ist Asana. Asana nutzen wir firmenweit. Asana nutzen wir, sag ich mal, als Leanboard. Nutzen bei uns unterschiedliche Subteams, weil wir einfach glauben, dass wir haben so agile Squads, die sich zusammenwürfeln für die Themen. Und das ist für uns ein Tool, wo wir wirklich eine Policy haben, Virtual First, also wo die Leute im Homeoffice sind, dass die sehr einfach an Projekten miteinander arbeiten können, wo man Action-Items vergibt, wo man aber auch sehr, sehr gut tracken kann, wo man Interdependenzen tracken kann, wo sowohl auf dem Rechner als auch mobil läuft. Wir sind ein Riesenfan, ist ein Standard-Tool, was die ganze Firma bei uns nutzt und hat in kürzester Zeit, glaube ich, ist eines der Top-5-Tools wahrscheinlich bei uns in der Company.
Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com/insider.
Daniel, es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ja, dann bleiben wir in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gern Bescheid, ja?
Danke, Jan. Ja, freue mich.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Das war Daniel Fallscher, Co-Gründer und CEO von Das Lab. Und damit sind wir durch für heute Mittag. Aber wie angekündigt, nachher um 16 Uhr geht's weiter. Max Siekold ist bei uns zu Gast, der Co-Gründer und CFO von Sleepes. Und da sprechen wir über Schlafstörungen bzw. über die Bekämpfung von Schlafstörungen. Ein tolles Gespräch geworden. Auch da gab es eine Finanzierungsrunde in Höhe von 6,2 Millionen Schweizer Franken. Solltet ihr euch anhören, wenn ihr euch A, das Thema interessiert, weil, wie gesagt, Schlafstörungen geht jeden 8 Menschen an. Oder wenn ihr euch einfach interessiert, wie man mit einem kleinen, coolen Gerät diesen Markt der Schlaflabore angreift. Denn ich glaube, genau das macht Sleepes. Finde ich einen super spannenden Ansatz. Hat mir echt Spaß gemacht. Kommt nachher um 16 Uhr. Bis dahin, alles Gute und euch erstmal einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.
Diese Folge wurde präsentiert von
Moss, der Plattform für Unternehmensausgaben. Mit Moss bezahlen Mitarbeiter notwendige Ausgaben mit Firmenkreditkarten und laden Belege einfach per Foto oder E-Mail hoch. Mit dem Gutscheincode INSIDER benutzt ihr Moss 2 Monate kostenlos. Mehr Infos auf getmoss.com/insider.